Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Es ist was los am deutschen Himmel in diesen Tagen und es wird nicht nur voll, sondern auch laut. Im Rahmen des NATO-Manövers Air Defender sind rund 2000 Flüge geplant. Trainiert werden soll das fiktive Szenario eines Angriffs aus dem Osten. Torben Hildebrand hat den Auftakt im niedersächsischen Wunsdorf beobachtet.
Spektakulär ist der Auftakt von Air Defender nicht unbedingt. In Wunsdorf bei Hannover starten etwas mehr Flugzeuge als sonst. Sie drehen im Tiefflug Runden über die benachbarten Ortschaften und landen wieder. Aufwärmflüge, auch damit amerikanische Piloten das Übungsgebiet kennenlernen. Und doch ist der Tag etwas Besonderes. Deutschland und die Verbündeten starten die größte Luftübung seit Bestehen der NATO, die ausgerechnet in die Zeit des russischen Krieges gegen die Ukraine fällt. Der Chef der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhards, betont den defensiven Charakter von Air Defender.
Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein. Es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.
Gerhards steht auf dem Rollfeld in Wunsdorf. Es ist heiß und windig. Hinter ihm haben sie einen deutschen Airbus A400M und eine amerikanische Herkules-Transportmaschine aufgestellt. Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestags, ist auch da. Auch sie betont Air Defender. Damit soll geübt werden, sich zu verteidigen, falls ein NATO-Staat angegriffen wird.
Diese Übung findet ja ganz bewusst auf einem Level statt, der nicht zur Eskalation beitragen soll, sondern es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein.
Massive Präsenz, das heißt 250 Flugzeuge, 10.000 Soldatinnen und Soldaten und ab jetzt jeden Tag Flüge über Deutschland und Europa. 10 Tage dauert das Manöver insgesamt. Besonders an den Standorten der Kampfflugzeuge kann es laut werden. Im Norden sind das Schleswig-Jagel und Hohn, im Süden der Luftwaffenstützpunkt Lechfeld. Die ersten Jets sind zum Auftakt Richtung Osten abgehoben, sagt der Inspekteur der Luftwaffe Gerhards.
Wir haben einige Kampfflugzeuge, die schon nach Litauen verlegen. Das ist das, was unsere östlichen Bündnispartner verlangen. Diese Rückversicherung, dass wir zeigen, auch sie sind natürlich Teil, integraler Bestandteil dieser NATO.
Wunsdorf ist logistische Drehscheibe. Über den Fliegerhorst vor den Toren Hannovers haben die Amerikaner ihr Material nach Deutschland gebracht. Und auf dem Gelände ist das größte mobile Feldtanklager aufgebaut worden, das es in Deutschland je gab. Mehr als 2,4 Millionen Liter Flugbenzin lagern in riesigen Tanks, ein paar hundert Meter entfernt von der Startbahn in Wunsdorf. Übungen für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil betont.
Dass wir uns wünschen, dass niemals eine solche Verlegung notwendig wird, wie sie hier geübt wird, das liegt auf der Hand. Aber gleichzeitig ist es besser, wenn man gewappnet ist.
Die meisten Luftoperationen werden in 3 Übungsräumen stattfinden. Die sind für den zivilen Luftverkehr dann gesperrt. Sie liegen im Nordwesten, über Ostdeutschland und im Süden. Die Flugzeugbesatzungen trainieren zum Teil in großer Höhe und über offener See, damit Anwohner wenig belastet werden. Ob die Bundeswehr dieses Versprechen einhalten kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Soweit also der erste Tag des Großmanövers Air Defender. Der Tag, an dem auch die 4 großen deutschen Friedensforschungsinstitute ihr Gutachten für dieses Jahr herausgegeben haben. Zu ihnen gehört auch das Institut für Entwicklung und Frieden an der Uni Duisburg-Essen. Und stellvertretender Direktor dort ist Tobias Debiel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Über allem drüber steht die ernüchternde Aussage, die Welt ist aktuell weit vom Frieden entfernt. Wie sehr wird diese Welt vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bestimmt?
Ganz erheblich. Also Europa ist davon natürlich erschüttert, aber auch die internationalen Beziehungen sind schwer belastet. Regelungen beispielsweise im Bereich der Klimakrise sind blockiert und insbesondere auch multilaterale Rüstungskontrolle, das heißt Rüstungskontrolle zwischen vielen Staaten, ist entsprechend behindert.
In Ihrem Gutachten heißt es wortwörtlich, die führenden deutschen Friedensforschungsinstitute warnen davor, die militärische Unterstützung der Ukraine einzustellen. Auch, dass Waffenlieferungen weiter notwendig bleiben. Das ist jetzt nicht überraschend, aber macht das auch nochmal klar, die Prämisse, die sich vor allem die Grünen lange auf die Fahne geschrieben haben, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, dass das längst hinfällig ist?
Ja, man muss das, glaube ich, sehr differenziert sehen. Also es geht jetzt darum, dass wir tatsächlich ein Land unterstützen, was mit einer flagranten Völkerrechtsverletzung angegriffen wurde und was sich entsprechend auch auf das Selbstverteidigungsrecht bezieht. Ein Dammbruch in Richtung Rüstungsexporte wollen wir damit nicht sozusagen befürwortet haben.
Keine Frage, aber heute ist nicht nur der Tag des NATO-Manövers und ihres Gutachtens, sondern auch der Tag, an dem zum Beispiel auch noch das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI seinen neuen Bericht vorgelegt hat, der feststellt, dass die neuen Atommächte ihre nukleare Aufrüstung weiter vorantreiben und auch ihre Waffenarsenale modernisieren. Frieden und Aufrüstung, muss man das wieder zusammendenken?
Also ein Stück Aufrüstung zählt dazu. Allerdings geht es darum, dass wir das im Rahmen halten. Einmal dahingehend, dass wir Rüstungskontrollmaßnahmen auch einbauen, dass wir insbesondere Transparenz schaffen, die Kommunikationswege offen bleiben, weil es sind ja nicht die Waffen an sich, die gefährden, sondern die Gedanken, die dahinter stehen. Und das eigentlich Gefährlichere, worauf SIPRI auch hinweist, ist, dass die Rhetorik sich verschärft und das Tabu, dass man Nuklearwaffen nicht einsetzen darf, entsprechend verletzt wird.
Ja, der Direktor von SIPRI sagt, wir driften in eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte ab. Es zeigt aber schon, dass das wieder ganz andere Dimensionen angenommen hat und man schon wieder so ein bisschen im Umdenken ist, oder?
Es hat eine neue Dimension dadurch bekommen, dass wir eine erhebliche Eskalationsgefahr haben, horizontal über die Ukraine hinaus, aber auch vertikal im Sinne des Gebrauchs von Atomwaffen. Und das ist tatsächlich hochgradig eskalationsgefährdet. Wenn man da mit taktischen Waffen anfängt, dann geht das schnell in die strategische Dimension weiter. Und da muss man durch sehr nüchterne Politik und auch nüchterne Gegenrhetorik darauf reagieren.
Jetzt ist dieses aktuelle Manöver der NATO natürlich eins, das lange geplant ist, ist also keine direkte Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Ja. Nichtsdestotrotz die Frage, ist das Manöver in so einer Zeit wie der jetzigen gerade zwingend notwendig oder vielleicht auch das falsche Signal?
Ich denke, da es so lange vorbereitet war, musste man es durchführen. Es ist natürlich auch ein Signal sozusagen der Abschreckung. Man sollte alles dafür tun, es nicht in ein Signal sozusagen der Offensive zu übersetzen, aber das wird ja auch nicht getan. Und tatsächlich gehört heute eine Doppelstrategie zu der Politik gegenüber Russland. Und ein Teil ist die Abschreckung. Der andere Teil besteht aber auch darin, dass man Friedensverhandlungen zumindest vorbereitet.
Eine Frage bei dieser aktuellen Entwicklung ist natürlich, was man dem politisch und auch gesellschaftlich entgegensetzen kann. Da landet man schnell auf gesellschaftlicher Ebene beim Gedanken der Friedensbewegung. Angesichts der aktuellen Weltlage habe ich heute Morgen gedacht, scheint der pazifistische Gedanke aber fast so ein bisschen naiv, finden Sie nicht?
Es hängt davon ab, wie wir Pazifismus definieren. Wenn wir sagen, das ist ein vollständiger Verzicht auf Waffengewalt, also eine Art Gesinnungspazifismus oder absoluter Pazifismus, dann ist das sicherlich nicht sehr realitätstauglich. Pazifismus hat aber auch immer bedeutet, dass wir internationale Organisationen stärken und dass wir den Krieg sozusagen auch durch die Strukturen der internationalen Politik unmöglich machen. Und darum geht es heute, dass wir Strukturen aufbauen, die ein Unterstützungsnetz Netzwerk für Friedensverhandlungen ermöglichen.
Was für Strukturen zum Beispiel?
Also ich denke vor allem daran, dass wir Länder einbinden wie Brasilien, wie Indien, wie China, die sich entweder zum Teil an Russland angelehnt haben oder zum anderen Teil aber auch sich neutral verhalten. Und wir brauchen diese Länder, um Vorsondierungen zu machen für einen möglichen Verhandlungsbeginn.
Also in die politischen Verhandlungen mit einbinden, meinen Sie?
Auf jeden Fall. Die werden Teil sein und wir müssen auch wahrnehmen, dass wir die Neuerung vorfinden. Es gehören auch außerhalb des transatlantischen Raums Mächte zu Friedensverhandlungen in Europa.
Welche Handlungsempfehlungen leiten Sie noch aus Ihrem Gutachten ab?
Also eine wichtige weitere Handlungsempfehlung ist, dass wir einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine befürworten. Die Kriterien müssen eingehalten werden, aber bei den Prozeduren muss man tatsächlich einen Fast-Track machen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, wir werden der Ukraine Sicherheitsgarantien geben müssen.
Ukraine befürworten den EU-Beitritt. Das hieß aber ja trotzdem, dass man irgendwie auch die demokratischen Strukturen in der Ukraine im Blick haben muss. Und da ist ja auch noch einiges im Argen.
Da ist einiges zu tun, auch in Richtung auf Korruption, auf Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Da gibt es Baustellen und ich hatte auch eben angedeutet, die Kriterien dürfen nicht aufgeweicht werden. Aber es gab bislang auch bei anderen EU-Beitrittsverhandlungen, zum Beispiel mit Blick auf die Balkanstaaten, auch Verzögerungen von EU-Seite und dafür haben wir heute keine Zeit mehr.
Tobias Debiel, stellvertretender Direktor am Institut für Entwicklung und Frieden an der Uni Duisburg-Essen. Ich danke Ihnen.
Ja, besten Dank.